Ihr glücklichen Augen. In seinem 1829 entstandenen Gedicht »Vermächtnis« umreißt Goethe in knappster Form die menschliche Existenz als Teil eines wohlgeordneten Kosmos. Er ist der Vernunft und den Sinnen zugänglich und daher dem Menschen eine segenspendende Heimstätte für Betrachten und Tun. Auch moralische Selbsterkenntnis gehört dazu. Die Sinne haben im Einklang mit dem Verstand, so viel Kant musste bei seinem Bewunderer sein, ihre Stelle in diesem inneren und äußeren All. Sie gewähren Freude und sicheren Weltzugang. Den Sinnen hast du dann zu trauen. Kein Falsches lassen sie dich schauen, wenn dein Verstand dich wach erhält. Mit frischem Blick bemerke freudig und wandle, sicher wie geschmeidig, durch Auen reichbegabter Welt. Diese Hochschätzung der Sinne, vor allem des Sehens, ist das zentrale Motiv für Goethes Beschäftigung mit der Farbenlehre. Im menschlichen Auge nämlich, so seine Ausgangsüberlegung, hat die Natur ein Organ entwickelt, in dem sie sich selbst erkennen kann, weil Licht und Auge einander bedingen. Wir sagten, die ganze Natur offenbare sich durch die Farbe, dem Sinne des Auges. Nunmehr behaupten wir, wenn es auch einigermaßen sonderbar klingen mag, dass das Auge keine Form sehe, in dem hell, dunkel und Farbe zusammen allein dasjenige ausmachen, was den Gegenstand vom Gegenstand, die Teile des Gegenstandes voneinander fürs Auge unterscheidet. Und so erbauen wir aus diesen Dreien die sichtbare Welt und machen dadurch zugleich die Malerei möglich, welche auf der Tafel eine weit vollkommener sichtbare Welt als die wirkliche sein kann, hervorzubringen vermag. Das Auge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen tierischen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde. Und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem Äußeren entgegentrete. Hierbei erinnern wir uns der alten ionischen Schule, welche mit so großer Bedeutsamkeit immer wiederholte, nur von Gleichem werde Gleiches erkannt. Wie auch der Worte eines alten Mystikers, die wir in deutschen Reimen folgendermaßen ausdrücken möchten: Wer nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Jene unmittelbare Verwandtschaft des Lichtes und des Auges wird niemand leugnen, aber sich beide zugleich als eins und dasselbe zu denken, hat mehr Schwierigkeit. Indessen wird es fasslicher, wenn man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes Licht, das bei der mindesten Veranlassung von innen oder von außen erregt werde. Wir können in der Finsternis durch Forderungen der Einbildungskraft uns die hellsten Bilder hervorrufen. Im Traume erscheinen uns die Gegenstände wie am vollen Tage. Im wachenden Zustande wird uns die leiseste äußere Lichteinwirkung bemerkbar. Ja, wenn das Organ einen mechanischen Anstoß erleidet, so springen Licht und Farben hervor. Es gibt also eine evolutionäre Bewegung der tierisch-menschlichen Natur zum Licht hin, die von diesem hervorgerufen wird. Die Farben aber sind, so Goethes berühmte Formulierung, Taten des Lichts, Taten und Leiden. Farben und Licht stehen zwar untereinander in dem genauesten Verhältnis, aber wir müssen uns beide als der ganzen Natur angehörig denken. Denn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will. Dieser große Gedanke erklärt Goethes durchaus religiöse Ablehnung von Newtons Optik, die Licht und Farben dem sinnlichen Erkennen entzog. Wie umfassend Goethes Vertrauen auf die Sinne war, zeigt eine kurze, meist übersehene oder überhörte Bemerkung zum Ohr und zum Hören im Vorwort der Farbenlehre. Ebenso entdeckt sich die ganze Natur einem anderen Sinne. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr. Und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft, ist es nur die Natur, die spricht. Ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so dass ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann. Hier scheint die Möglichkeit eines Parallelwerks auf, einer Klang- und Tonlehre, einer Theorie des Gehörs. Und tatsächlich hat Goethe hierhin ein paar Schritte getan. In Erkundigungen bei seinem Gewährsmann Zelter, dem Komponisten und Chorleiter, der ihn immer wieder mit musikalischem Wissen versorgen musste. Doch Goethes Leidenschaft blieben das Auge und das Sehen. Noch im düsteren fünften Akt des zweiten Teils von Faust lässt er den Türmer, dessen Aufgabe eigentlich Wachsamkeit ist, das Sehen als solches preisen. Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blick in die Fern, ich seh in der Nähe den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. So seh ich in allen die ewige Zier. Und wie mir es gefallen, gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei, wie es wolle, es war doch so schön. Glückliche, tränenfrei klarsichtiger Augen mussten sich auch in einer Zeit der Trauer bewähren. In einem großen Brief, in dem Goethe 1828 an seinen soeben verstorbenen Lebensfreund Karl August erinnerte, fasste er den erschütternden Verlust in ein tröstendes Landschaftsbild. Er beschrieb das wohlgeordnete, gut regierte, schöne und blühende Land, das der Großherzog hinterließ. Es lag Goethe unterhalb der Dornburg an der Saale vor Augen, wohin er sich zum Trauern zurückgezogen hatte. Landschaftsschilderung wird hier zu einer Bildbeschreibung, Sehen und Sprache fließen in ruhiger Fassung zusammen. Ich sehe, zu Dörfern versammelte ländliche Wohnsitze, durch Gartenbeete und Baumgruppen gesondert, einen Fluss, der sich vielfach durch Wiesen zieht, wo eben eine reichliche Heuernte die Emsigen beschäftigt. Wehr, Mühle, Brücke folgen aufeinander, die Wege verbinden sich auf- und absteigend. Gegenüber erstrecken sich Felder an wohlbebauten Hügeln bis an die steilen Waldungen hinan, bunt anzuschauen nach Verschiedenheit der Aussaat und des Reifegrades. Büsche, hier und da zerstreut, dort zu schattigen Räumen zusammengezogen. Reihenweiß, auch den heitersten Anblick gewährend, sehe ich große Anlagen von Fruchtbäumen, sodann aber, damit der Einbildungskraft ja nichts Wünschenswertes abgehe, mehr oder weniger aufsteigende, alljährlich neu angelegte Weinberge. Gedichte sind gemalte Fensterscheiben. Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, da ist alles dunkel und düster. Und so sieht's auch der Herr Philister, der mag denn wohl verdrießlich sein und lebenslang verdrießlich bleiben. Kommt aber nur einmal herein, begrüßt die heilige Kapelle, da ist's auf einmal farbig helle, Geschicht und Zierrat glänzt in Schnelle, bedeutend wirkt ein edler Schein. Dies wird euch Kindern Gottes taugen, erbaut euch und ergetzt die Augen. Aufjauchzen. Immer wieder hat Goethe Vorstellungen vom menschlichen Glück formuliert, die jenseits oder besser diesseits des christlichen Seelenheils lagen. Ausbildung aller Fähigkeiten, kraftvolles Wirken im Diesseits, Beheimatung in einem geordneten Kosmos, Behagen in einer sinnlich schönen, nährenden Welt, körperliche Gesundheit, Einklang mit dem eigenen Lebenslauf, so sieht das Glück bei Goethe aus. In solchem Glück erkannte er geradezu den Sinn einer Welt, die nicht Schöpfung, sondern Kosmos ist. In seiner Schrift über Johann Joachim Winckelmann hat er 1805 diese Vorstellungen unter dem Stichwort Antikes zusammengefasst. Die Sätze schwingen kosmisch weit wie Sphärenmusik, als seien sie unter einem Bühnennachthimmel von Schinkel zu Hause. Wenn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern. Denn wozu dient all der Aufwand von Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von Kometen und Nebelflecken, von gewordenen und werdenden Welten, wenn sich nicht zuletzt ein glücklicher Mensch unbewusst seines Daseins erfreut? Wirft sich der Neuere, wie es uns eben jetzt ergangen, fast bei jeder Betrachtung ins Unendliche, um zuletzt, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Punkt wieder zurückzukehren, so fühlten die Alten, ohne weiteren Umweg, sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen Grenzen der schönen Welt. Hierher waren sie gesetzt, hierzu berufen, hier fand ihre Tätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Nahrung. Hier sticht das Wort unbewusst hervor. Es verweist auf den historischen Ort dieser Glücksmöglichkeit in der heidnischen Antike, vor der europäischen Neuzeit mit ihrem reflektierenden Grübelzwang und ihrem Drang ins Grenzenlose. Auch im westöstlichen Divan ist von den menschlichen Geschlechten im reinen Osten die Rede, die sich nicht den Kopf zerbrachen. Behaglichkeit kehrt in den Arkadienbildern des Helena-Akts im zweiten Teil des Faust zurück, gesteigert zu Wohlbehagen, und es ist ein ganz körperlich-sinnliches Glück, in einer Welt ohne Tod. Und mütterlich, im stillen Schattenkreise, quillt laue Milch, bereit für Kind und Lamm, Obst ist nicht weit, der ebenen reife Speise, und Honig trieft vom ausgehöhlten Stamm. Hier ist das Wohlbehagen erblich. Die Wange heitert wie der Mund. Ein jeder ist an seinem Platz unsterblich. Sie sind zufrieden und gesund. Das Gedicht Vermächtnis fügte 1829 Zeit und Lebenslauf hinzu und erreichte den Augenblick, der verweilt. Genieße mäßig Füll und Segen. Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Dann ist Vergangenheit beständig, das Künftige voraus lebendig, der Augenblick ist Ewigkeit. Dass Leben sich des Lebens freut, der Sinn von Welt und Dasein, ist an die Folgerichtigkeit und Durchsichtigkeit eines Lebenslaufs geknüpft. Ein Sinnspruch aus demselben Jahr 1829, den Goethe gern in Widmungen verwendete, kann geradezu als Formel für seelische Gesundheit gelten. Liegt dir gestern klar und offen, wirkst du heute kräftig, frei, kannst auch auf ein Morgen hoffen, das nicht minder glücklich sei. Wie sah es nun bei Goethe selbst aus? Wurde er solcher Glückserfahrungen teilhaftig? Vielleicht in Italien, später nicht mehr. Zum Kanzler Müller, der ein glaubwürdiger Zeuge ist, erklärte er am 30. Mai 1814 in einer Unterhaltung über Rom bündig: Plötzlich blieb er vor jenem Abbilde Roms sinnend stehen und zeigte auf Ponte Molle, über welchen man von Norden herkommend in die ewige Roma einzieht. »Euch darf ich's wohl gestehen«, sagte er, »seit ich über den Ponte Molle heimwärts fuhr, habe ich keinen rein glücklichen Tag mehr gehabt.« Und dabei waltete tiefe Rührung über seinen Zügen. Über den Ponte Molle, die Milvische Brücke, hatte Goethe Rom im April 1788 verlassen, nicht ohne an Verse von Ovid über seine Verbannung zu denken. Dass das keine Augenblickslaune war, zeigt ein Gespräch mit Eckermann vom Januar 1824. Auch hier taucht, zum Siegel der Authentizität, das Wort Behagen mit seinen physischen und psychischen Dimensionen auf. Man hat mich immer als einen vom Glück besonders Begünstigten gepriesen, auch will ich mich nicht beklagen und den Gang meines Lebens nicht schelten. Allein im Grunde ist es nichts als Mühe und Arbeit gewesen. Und ich kann wohl sagen, dass ich in meinen 75 Jahren keine 4 Wochen eigentliches Behagen gehabt. Es war das ewige Wälzen eines Steines, der immer von Neuem gehoben sein wollte. Eine erschreckende Bilanz, die auch ein fahles Licht auf den manischen Fleiß Goethes wirft, der Dichter als Sisyphos. Goethe hütete sich, solche Stimmungen öffentlich zu machen. Man kann sie in unpersönlicher Form seiner grauenvollen Allegorie der Depression in der Gestalt der Sorge im Faust entnehmen. Aber ein einziges Mal hat er den Schleier doch gehoben. Anlässlich einer Jubiläumsausgabe des Buches, das Goethe weltberühmt machte, redete er 1824 seinen Werther, der sich einst erschossen hatte, wie einen Bruder an. »Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, hervor dich an das Tageslicht, begegnest mir auf neu beblümten Matten, und meinen Anblick scheust du nicht. Es ist, als ob du lebtest in der Frühe, wo uns der Tau auf einem Feld erquickt und nach des Tages unwillkommener Mühe der Scheidesonne letzter Strahl entzückt. Zum Bleiben ich, zum Scheiden du erkoren, gingst du voran und hast nicht viel verloren. O Welt, vor deinem hässlichen Schlund wird guter Wille selbst zunichte. Scheint das Licht auf einen schwarzen Grund, so sieht man nichts mehr von dem Lichte.